Hier bin ich wieder bei Ludwig Sebus und ich freue mich, heute wirst du uns was über die 50er und 60er Jahre erzählen. Da hast du viele Lieder geschrieben, da ist viel passiert in deinem Leben und ja, wir legen gleich los.
Ja, ich freue mich drauf. Ja, es gibt vieles da zu berichten. Ich glaube, vieles Interessante auch, insbesondere auch für unsere Jugend.
Ludwig, der Krieg war vorbei, aber wie hat sich der Karneval Anfang der 50er Jahre dann neu aufgestellt?
Der ganze Karneval musste sich wieder neu erfinden. Und zwar war das zunächst einmal so, dass früher die 3000 Tage eigentlich nur das Karnevalsgeschehen darstellten und kurz vorher auch das Dreigestirn nur, ich glaube, eine Woche vorher proklamiert wurde. Dadurch, dass so viel an Karneval und an Freude verloren gegangen war, hat sich da auch das ganze gesellschaftliche karnevalistische Leben entwickelt. Es kamen also eine ganze Menge Karnevalsgesellschaften, die existierten, und dann neue Karnevalsgesellschaften dazu, die dann in dieser bewährten Art, wie wir sie heute auch kennen, ihre Sitzung machten. Nur die Programmgestaltung und der Ablauf der Sitzung war zum heutigen Charakter etwas ganz anderes. Die Leute waren noch hungrig auf alle diese Dinge, die sie über die Bütt erfahren konnten. Die Büttenredner machten mindestens 70% der Sitzungen aus, wobei es heute umgekehrt der Fall ist. Und ich muss sagen, es waren exzellente Redner dabei, die also namentlich also von Karlberger Küpper angefangen bis zu Leo Wirth und dann auch zu Antweiler und also es war eine ganze Menge bis zu Horst Mühs hin, die also vielfach also da in der Bütt und auf dem Podium wirken konnten. Es waren dann die Sänger, die bekannt waren teilweise vor dem Krieg, wie Karl Babür, Jupp Schlösser, August Batzen und Jupp Schmitz, die dominierend waren. Es kam dann nachher Fritz Weber dazu, der ja damit sing am Kölsche Jung, ich bin ein Kölsche Jung, und auch dann 1900 Jahr steht uns Kölle am Ring, Furore gemacht hat, auch mit dem Lied, erfähr ich nur ein einzig Mal, Schmucker Prinz im Kar, ist ja alles vor Zweber. Und ich kam dann in den 50er Jahren, nicht in der 50er, auch in der 50er, ja, das war 1953, kam ich dann zu dem Karnevalslied, sagen wir, Sängern oder Krätzchensängern dazu, indem ich also auch dann wieder meine Lieder vorstellen könnte, von Gedanken her über Text bis zur Musik und Darstellung, und habe dann da in den ersten Jahren auch in den Programmen immer einen festen Platz gehabt. Es war so, dass jede Programmnummer damals nicht länger als 15 Minuten dauerte. Es gab auch nicht diese Tanzkurs, die man heute kennt, sondern es waren in den Chorgesellschaften eben nur die Mitglieder des Chors, die dann irgendwie ihren Chortanz oder Gardetanz dann brachten und hatten dann ein männliches Mariechen dabei. Die Auffassung der Nazis ja seinerzeit, also die menschliche Substanz würde zerstört, wenn man jetzt irgendwie dann da den freien Raum ließ und so weiter, die hatten ja kolossale Vorbehalte, nicht nur das, sondern und gingen strafrechtlich davor, wenn sich irgendwie in dieser Richtung homosexuell jemand bekannte. Jedenfalls, erst langsam kamen dann auch die Mariechen dazu, in weiblicher Form. Und es war ja auch so, in der Nazizeit, in den letzten Vorkriegsjahren, war ja auch die Besetzung der Kölner Jungfrau durch eine Frau ersetzt worden. Und das ist aber bis heute der Fall, dass dieser Status geblieben ist, auch von den Männern besetzt ist. Wenn man jetzt Überlegungen trifft, weibliche Dreigestirne oder was darzustellen, hat das ganz andere Formate. Aber zu der Zeit war es also eben so, dass noch die männlichen Mariechen in der Hauptsache da auf der Bühne wirkten. Es war natürlich tänzerisch kaum eine Leistung zu erwarten, aber man gab sich ja immer vor, eine Parodie auf das Militär zu liefern, und das kam schon recht gut an, weil da alles geholpert und gestolpert war. So perfekt, wie das heute ist, war das also nicht. Und dann waren natürlich auch dann wieder Terzette da, wie Einermann-Trio oder Steinjas-Terzett, die mit den vier Bozen zum Beispiel die Kölschen Krätzchen auch brachten, eigenständige Lieder, auch das Eilmann-Trio und auch die Steinjas-Terzett, Schönste Platz ist an der Theke oder Eilmann, Itzgötter-Trut und so weiter, machten ihre Furore. Und wir Krätzchensänger waren immer, aber eine stabile Nummer in jeder Sitzung. Und ich muss sagen, in all diesen Sitzungen, die etwa so 15 bis 18 Programmnummern hatten, wobei also keine länger als 15 Minuten dauerte, die hatten dann in ihrer Abwechslung immer mindestens drei Krätzchensänger im Programm. Im ersten Teil zwei und im zweiten Teil dann noch ein Krätzchensänger. Und das war also das musikalische Bild und das Format, das wir geliefert haben.
Und wie sind diese neuen Formate beim Publikum angekommen?
Die Leute konnten noch zuhören. Das war auch der Fall, wenn die Büttenredner in ihrer Bütt auftraten, wobei ich heute sehr, sehr bemängele, dass die Bütte überhaupt verschwunden ist. Sie war an und für sich das tragende Element im Fastelovend in der Bütt, also dass die symbolisch das reinzuwaschen, was sich im Jahr irgendwie alles an Schmutz angesammelt hatte oder unsauber war. Und das kam dann politisch wie gesellschaftlich immer zum Tragen. Und dafür war die Bütt ja an sich im Ursprung geeignet. Alle diese Redner, bis auf ein paar Leute wie zum Beispiel Kurt Lauterbach oder auch Horst Müß, waren an und für sich diejenigen, die in der Bütt gingen. Die beiden kamen allerdings schon ans Podium ran, weil sie mehr auf kabarettistisches Format rausgingen. Aber der Büttenredner war an sich immer noch der ganz klassische Teil. Und ich muss sagen, es gab ja auch wie Max Maul und dann Johannes Jonen Büttenredner, die zwei Reden in einer Session hatten. Also die dann sagten, also wir machen einmal unter dem Charakter, sagen wir, eines Hofnarren und zum anderen dann eines Gerichtsberichter oder eines, sagen wir mal, Artistenclowns oder so, eine zweite Rede. Und viele dieser Büttenreden haben sich ja, sagen wir mal, bis zum Schluss auch erhalten, wobei ja der Charakter eigentlich der ist, wenn man jetzt von Büttenrednern spricht, hat man immer noch, wenn der WDR so alte Aufzeichnungen bringt, den Michael Horatz Weinselien oder aber auch die Doof Nuss da, den Hachenberg dabei, Harry Fey ist dabei und also eine ganze Menge Leute noch, die also wie der Toni Geller, Führer der Blauen Partei, es sind also alles Leute, die auch heute noch irgendwie im Gedächtnis sind, aber die seinerzeit es leichter hatten, die Menschen konnten zuhören, wobei ja heute vielfach der Partycharakter sehr stark ausgeprägt ist. Und man kann zu diesen Formaten stehen, wie man will. Ich sage grundsätzlich, wenn eine Darbietung ihren Zuspruch findet, sie begeistern kann, dann ist sie gut, dann kann man sie nicht kaputt reden, dann ist auch kein Neid und Missgunst ist angebracht, dann ist sie gut. Man muss natürlich bloß wissen, ist ja das einzige Format oder gibt man da noch anderen, sagen wir mal, Darstellungsformen auch die Möglichkeit, dass auch nicht nur die Jugend alleine bedient wird, sondern auch die älteren Menschen, Mittelalter oder auch noch ältere, die dann auch ihren Spaß haben, die dann nicht so beweglich mehr sind wie die Jugend, die also da alles mitmachen kann.
Karnevalsformate damals und heute. Und wer könnte darüber besser erzählen als Ludwig Sebus? Und mehr darüber gibt es im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Klav mit Ludwig Sebus.